Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhaltchirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder mal Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute beginnen wir mit einem neuen Themenblock und zwar dem Mittelohr.
Und wenn wir über Mittelohr sprechen, sprechen wir über eine komplexe Anatomie, komplexe funktionelle Abläufe, eigentlich auch eine komplexe Diagnostik und eine komplexe Operation. Also man kann sagen, es ist ein komplexer Themenblock.
Genau, mein Thema sozusagen. Deswegen macht mir das auch so viel Spaß. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, diese komplexen Inhalte in dem Podcast-Format zu transportieren. Aber wir probieren es mal. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Anatomie an.
Okay, die ist nicht ganz so komplex, zumindest der Einstieg. Das heißt, da kann ich noch was zu beitragen. Wenn wir jetzt von außen nach innen gehen, kann man sagen, dann ist das Mittelohr, beginnt am Trommelfell. Und dieses Trommelfell ist die wichtigste Barriere eigentlich zum äußeren Milieu.
Genau, das ist eine ganz wichtige Funktion, die wird häufig unterschlagen. Und das ist eigentlich auch das, wo wir die meisten Probleme haben, dass dieses Milieu nicht aufrechterhalten wird und dann Entzündungen entstehen. Das Trommelfell hat verschiedene Funktionen, also natürlich erstmal die Schwingung des Schalls aufnehmen und über die Ossikelkette, also Hammer, Amboss, Steigbügel, ans Innenohr weitergeben. Aber es trennt natürlich auch den inneren Raum des Menschen oder ich sag mal den inneren epithelialen Raum des Menschen, der mit Schleimhäuten ausgekleidet ist, vom äußeren. Genauer gesagt, im Mittelohr gibt es eine Schleimhaut, also kein verhornenes Plattenepithel. Und außen auf dem Trommelfell und im Gehörgang, da ist ein verhornenes Plattenepithel.
Hier ein kleiner Spoiler, eine der problematischsten und auch gefährlichsten Erkrankungen am Ohr entsteht immer dann, wenn eben das verhornende Plattenepithel aus dem Gehörgang bzw. von der Außenseite des Trommelfells ins Mittelohr einwächst. Und das nennen wir dann Cholesteatom.
Genau so ist es. Und das ist unglaublich wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir da voraussichtlich eine ganze Folge drumherum bauen werden. Denn das müssen wir unseren Zuhörern einbimsen.
Gehen wir weiter. Neben dem Trommelfell und den Ossikeln haben wir noch ein paar andere wichtige Strukturen im Ohr, also im Mittelohr. Zum einen haben wir die eustachische Röhre, also die Endung dort, die das Mittelohr mit dem Epipharynx verbindet und eben der einzige belüftete Weg vom Mittelohr ist. Und dann haben wir noch das Mastoid, also diese pneumatisierten, knöchernen Zellen, der Raum hinter dem Ohr, der aber letztlich eine Verbindung ins Mittelohr auch hat.
Den Patienten sage ich immer, das Mastoid ist so ein bisschen was wie die Nebenhöhlen vom Ohr. Dann kann man das denen ein bisschen näher bringen. Wenn man jetzt eine OP macht, durch den Gehörgang durch und das Trommelfell aufklappt, schauen wir eben typischerweise auf das Promontorium. Das ist sozusagen der unterste Teil der Cochlea. Und im Idealfall sehen wir die beiden Fenster des Innenohrs, und zwar das ovale Fenster und das runde Fenster. Auf dem ovalen Fenster steht der Steigbügel und überträgt seine Schwingung auf die Cochlea. Und wenn man auf den Steigbügel draufdrückt, beult sich auf der anderen Seite das runde Fenster raus. Und wenn wir das bei der Operation testen, zum Beispiel um zu sehen, ist der Steigbügel mobil oder nicht, dann nennen wir das Wechseldruckphänomen. Wenn wir uns jetzt die ovale Fensternische nochmal genauer anschauen, sieht man auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Promontorium, also die untere Windung von der Cochlea, und auf der anderen Seite den knöchernen Kanal vom Nervus facialis. Und da haben wir bei der OP immer wieder mal das Problem, dass der freigelegt ist durch osteodestruktive Prozesse und deswegen verwenden wir häufig ein Facialis-Monitoring bei den Ohroperationen. Und der Facialis ist so eine Struktur, auf die man besonders Acht geben muss.
Und wenn du gerade das Thema Facialis ansprichst, sollte man auch den Musculus stapedius erwähnen, der ja auch im Mittelohr sitzt. Das ist ein kleiner Muskel, der am Steigbügel hängt und am Steigbügel zieht und vom Nervus facialis innerviert wird. Und durch Auslösen des sogenannten Stapedius-Reflexes, also laute Geräusche, kann man überprüfen, ob der Steigbügel noch mobil ist oder zum Beispiel bei einer Otosklerose schon festgewachsen ist. Und den zweiten Innenohrmuskel, den kann man meines Wissens gar nicht messen, oder?
Nein, also der Musculus Tensor Tympani, der am Hammer zieht, ist für uns eine super wichtige chirurgische Landmarke, aber der spielt in der Diagnostik eigentlich überhaupt keine Rolle.
Jetzt haben wir schon relativ viel über Mittelohr gesprochen. Beim Trommelfell gibt es aber noch mehr als jetzt nur das Epithel, was wir erwähnt hatten.
Ja, sorry, da bin ich ein bisschen drüber hinweggesprungen. Also das Trommelfell ist für uns chirurgischerseits besonders wichtig, weil ganz häufig da eben Defekte sind, die wir rekonstruieren müssen. Deswegen sollten wir das vielleicht noch näher beleuchten. Wenn man das jetzt unter dem Mikroskop anschaut oder mit dem Endoskop, würde auch gehen, sieht man um das Trommelfell herum so einen weißen Ring. Und das ist der sogenannte Annulus fibrosus. Und der umgibt den straffen Teil des Trommelfells, die sogenannte Pars tensa. Von dieser Pars tensa müssen wir die kleine Pars flaccida abgrenzen. Das ist, sage ich mal, der schlaffe Teil, der oberhalb vom Annulus zu sehen ist. Und deswegen bezeichnen wir diesen Bereich auch epitympanal. Und wenn man die Mitte vom Trommelfell anschaut, sieht man so einen kleinen weißen Knubbel. Das ist die Spitze vom Hammer. Das ist der Umbo. Und die Stelle ist unglaublich wichtig, um Töne aufzunehmen und ist besonders fest mit bindegewebigen Fasern auch im Trommelfell angewachsen. Von da oben geht dann ein weißer Streifen radial nach oben hin und das ist der Hammergriff. Und der Hammergriff mit dem Umbo ist eben das erste Knöchelchen und nimmt die Geräusche auf und gibt sie dann an den Amboss weiter.
Von der Form finde ich immer ganz schön, kann man das Trommelfell gut vergleichen mit so einer Box, mit so einer Membran vom Lautsprecher. Da ist ja auch in der Mitte diesen kleinen Knubbel und die Membran ist so in die Mitte reingezogen. Also das finde ich immer ganz schön im Vergleich zum Trommelfell. Vielleicht noch weiter, das Trommelfell kann man unterteilen in Quadranten, also jetzt nicht nur in die Pars tensa und die Pars flaccida, sondern die Pars tensa unterteilen wir in 4 Quadranten und zwar eben oben und unten und vorne und hinten. Also es gibt den oberen vorderen, den unteren vorderen, den hinteren oberen und den hinteren unteren Quadranten. Und da kann man relativ gut dann beschreiben, wenn man zum Beispiel eine Perforation findet, wo genau die Perforation sitzt oder wie viel Quadranten groß diese Perforation ist.
Tipptopp, das war doch schon ziemlich umfassend und vollständig. Ich denke, zu so ein paar kleinen Spitzfindigkeiten kommen wir vielleicht noch bei den entsprechenden Erkrankungen.
Gut, das heißt Anatomie, Haken dran, sprechen wir doch ein bisschen über Diagnostik.
Über das Thema Diagnostik haben wir ja schon in unserer Folge 17 bei der Schwerhörigkeit gesprochen. Und im Mittelohr ist, glaube ich, besonders wichtig die Reintonaudiometrie.
Mit der Reintonaudiometrie messen wir die Luftleitung über den Kopfhörer oder eben die Knochenleitung über das Mastoid. Und damit können wir gut feststellen, ob es ein Übertragungsproblem gibt. Und beim Übertragungsfehler sprechen wir dann von einer Schallleitungsschwerhörigkeit.
Ganz genau. Zusätzlich ist sicherlich das Tympanogramm wichtig, bei dem wir die Beweglichkeit vom Trommelfell messen können. Und es ist gerade bei Kindern wichtig, die bei den subjektiven Messungen nicht so gut teilnehmen können oder mitmachen. Und da können wir eben sehr gut sehen, ist Flüssigkeit in einem Trommelfell oder nicht. Und so eine Art Ableitung vom Tympanogramm ist der Stapedius-Reflex, wo wir eben sehen können, ist die Kette mobil oder nicht. Und da hattest du ja vorhin schon drüber gesprochen.
Anatomie Basics Check, Diagnostik wiederholt. Dann würde ich sagen, wir starten doch mit den einfachen Erkrankungen im Mittelohr. Und die einfachste Erkrankung, würde ich sagen, im Mittelohr ist der Paukenerguss. Und das Thema hatten wir auch schon mal in der vorherigen Folge angerissen.
Ja, also der Paukenerguss ist, glaube ich, hier perfekt zum Einstieg. Formal gesehen ist das ja einfach nur eine Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr, für die es ganz unterschiedliche Ursachen geben kann. Die mit Abstand häufigste betroffene Altersgruppe sind Kinder und da vor allem Kinder im Vorschulalter.
Und die allerhäufigste Ursache dafür sind bei den Kindern eigentlich die Adenoide, also ein zu groß gewachsene Mandel im Nasenrachen, die den Sekretfluss aus dem Mittelohr über die eustachische Röhre verlegt. Und das erklärt auch, warum vor allem eben die Kinder so bis zum 6., 7. Lebensjahr betroffen sind, weil da eben die Nasenrachenmandel sich wieder zurückbildet.
Genau. Wir haben so ein paar Risikogruppen noch. Also Kinder ist fast schon eine Risikogruppe, aber in dieser Gruppe noch welche, die besonders häufig betroffen sind. Das sind vor allem Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten. Und da ist, glaube ich, so, dass 90% behandelt werden müssen. Das ist einfach so, die kriegen alle bei uns eine chirurgische Versorgung. Gibt so gut wie keine Ausnahmen. Und es gibt natürlich einfach auch Kinder, die per se eine schlechte Mittelohrbelüftung haben. Aus anatomischen Gründen, eustachische Röhre zu eng, vielleicht Gaumensegelbewegungsstörung neben der Lippenkiefer-Gaumenspalte. Bei denen kann man das häufig nicht so ganz klar adressieren, warum die dieses Problem haben.
Was man der Vollständigkeit halber noch ergänzen muss, ist ja auch, dass bei Kindern der Winkel der eustachischen Röhre einfach flacher ist wie bei den Erwachsenen und deswegen auch der Muskelzug zur Öffnung der eustachischen Röhre nicht so perfekt funktionieren kann. Das heißt, es sind nicht nur die Adenoide ein Problem, aber eben auch.
Genau, man sagt häufig, es verwächst sich, ne? Sowohl bei den Polypen, aber eben auch bei dem ansonsten sonstigen Problem. Aber es verwächst sich nicht bei allen, muss man sagen, ne?
Genau, Erwachsene können auch einen Paukenerguss haben.
Genau, das kann auch mal nur bei einer Erkältung auftreten.
Aber wie du sagst, eben es verwächst sich aus mehreren Gründen. Ne? Der Winkel wird steiler und der Muskelzug wird besser und die Adenoide verschwinden. Aber genau, bei einer Erkältung kann es auch einen Paukenerguss geben, weil da temporär die Tubenfunktion nicht funktioniert. Was wir häufig sehen, ist nach einer Bestrahlung. Da haben wir immer wieder Tumorpatienten, besonders nach einer Bestrahlung im Epipharynx oder bei einem Parotiskarzinom, wo auch die Tube doch mit im Bestrahlungsfeld liegt. Und dann funktioniert die Tube einfach nicht mehr so richtig. Und da legen wir ja häufig auch Röhrchen ein.
Genau. Also allen gleich muss man sagen, ob jung oder alt ist, dass sie halt erstmal schlecht hören. Das per se ist jetzt nicht so super dramatisch. Also wir müssen ja immer auch ein bisschen kategorisieren, ist das jetzt was extrem Gefährliches? Das ist es nicht, aber gerade bei Kindern kann es zu Sprachentwicklungsverzögerungen führen in einer sehr vulnerablen Zeit.
Und genau deswegen sollte das eben auch behandelt werden. Und das muss ja nicht immer gleich mit einer OP sein. Ganz grundsätzlich kann man zunächst mal mit einem Tubentraining starten. Das bedeutet, dass man immer wieder so einen Druckausgleich macht und bei Kindern häufig ja auch spielerisch, dass man denen so einen Ballon gibt, den die über die Nase aufpusten sollen.
Genau. Also wenn Kinder Probleme haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal diese Ballons, wo die selber die Nase aufpusten. Man kann, wenn man die gut instruiert, denen auch erklären, wie man einen Druckausgleich macht, also ein Valsalva-Manöver. Und das Ganze kann man mit einem Cortison-Nasenspray unterstützen. Das ist zwar formal off-label, aber die Pädiater machen das auch. Das ist immer eine ganz gute, also guter Hinweis darauf, dass die Kinder das sehr gut vertragen. Und in vielen Fällen hilft es auch ein bisschen beim Schnarchen, muss man sagen.
Und man, es gibt diese sanften Ballons, wo die Kinder selber aufpusten. Wir haben natürlich auch den unsanften Ballon, ne, der Pulitzer-Ballon, wo man dann auch aktiv quasi die eustachische Röhre aufpusten kann.
Ja, das ist aber gar nicht so schlecht, das Ding. Man muss es nur richtig anwenden. Also da habe ich ein paar Kinder schon vom OP bewahrt, weil ich einfach dann Luft ins Ohr gepustet habe und die dann quasi eine Belüftung wieder hatten. Schlussendlich ist es ja so ein relativ straffer Ballon, der in die Nase eingesetzt wird. Die andere Seite wird zugehalten und dann müssen die Kinder irgendwas sagen, was das Gaumensegel hinten auf und zu macht. Also guck, 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 guck zum Beispiel oder Coca-Cola, das ist beliebter bei Kindern. Und dann gibt man dann so einen sanften Überdruck über die Nase und dann geht das in relativ vielen Fällen gut. Aber es kann ein bisschen ziehen. Also das machen die unter Umständen nicht jeden Tag dann, ja.
Ja, und wenn der Kuckuck nichts bringt, dann muss man doch über eine OP bzw. das Paracentesemesser nachdenken. Und dann werden wir eben mit einer Paracentese oder gegebenenfalls dann auch mit dem Paukenröhrchen unterwegs.
Genau. Also Kinder, die häufig ja eben auch Adenoide haben und eine gewisse Schlafapnoe, Da machen wir meistens das in einem kombinierten Eingriff, also eine Adenotomie und eine Paracentese. In den USA zum Beispiel ist man bei der Adenotomie mittlerweile deutlich zurückhaltender. Da wird häufig nur ein Paukenröhrchen gelegt.
Ja, die Frage, ist das sinnvoll? Adenoide, haben wir ja vorhin gesagt, sind mit ein Grund, also sind kausal ursächlich dafür. Und dann läuft das Ohr nach außen oder läuft das Ohr dann nicht wieder voll?
Ja klar, deswegen werden dort auch fast immer Paukenröhrchen gelegt und wir machen das häufig bei unseren, ich sag mal, Ersttätern ja nicht. Also wenn wir eine Adenotomie und Paracentese als Ersteingriff machen und das Sekret im Mittelohr ist noch sehr dünnflüssig, also ein Serotympanon, dann lasse ich das Röhrchen meistens weg. Wenn der Erguss schon länger besteht und das Sekret so eingedickt ist, so ein bisschen wie ein zäher Sirup, der eingekocht wird und dann ein Mukotympanon ist, dann mache ich eigentlich erst ein Röhrchen rein. Und bei superzähem Sekret nennt man das dann Glue-Ear.
Ja, da gibt es ja manchmal schon, dass du mit dem Sauger das gar nicht richtig absaugen kannst. Dann brauchst du auf jeden Fall ein Röhrchen. Dann können wir vielleicht auch kurz über verschiedene Arten von Röhrchen sprechen. Denn gerade bei so einem Glue-Ear oder wenn du rezidivierend diese Seromukotympanons hast, dann kannst du ja auch über ein T-Tube nachdenken. Also das normale Röhrchen, was wir primär mal einsetzen würden, ist dieses Kragenknopfröhrchen, also eine normale Paukendrainage, die dann auch von alleine wieder rausfällt, die wird vom Trommelfell abgestoßen und eben ein T-Tube ist dann was, was permanent bleibt. Wie siehst du das, wenn du ein Glue-Ear hast in der OP, machst du dann überhaupt noch ein normales Paukenröhrchen rein oder gehst du dann gleich auf T-Tubes?
Nee, ich mache nicht unbedingt gleich T-Tubes. Also die Paukenröhrchen fallen ja fast immer von alleine raus, die T-Tubes nicht. Weswegen wir ja auch Dauerröhrchen zu denen sagen, was nicht ganz korrekt ist. Und bei Kindern muss man diese T-Tubes dann häufig in der kurzen Narkose wieder rausziehen. Und wenn es die erste OP ist und das Kind Adenoide hat, finde ich, auch wenn das Sekret sehr zäh ist, kann man das mit einem normalen Paukenröhrchen probieren.
Sehe ich genauso. Aber leider haben wir dann auch wieder die Fälle, wo die Adenoide nachwachsen, also Rezidive. Und was auch passieren kann, ist, dass durch die Abtragung der Adenoide Vernarbungen entstehen. Und wenn die Tubenwülste vernarbt sind oder Vernarbungen im Bereich der Tubenwülste sind, dann kann natürlich trotz, dass die der Adenoide abgetragen sind, die Mittelohrbelüftung schlecht bleiben.
Klar, man muss da aufpassen, aber gerade was diese Rezidive nach Adenotomien angeht, die gibt's halt, egal wer operiert. Schlussendlich ist es wie immer in der Medizin, da gibt's nicht schwarz-weiß, da gibt's nicht richtig oder falsch. Man muss die Entscheidung gemeinsam mit den Eltern treffen und schauen, wie die so gepolt sind. Eher eine OP, lange Ruhe und im Verlauf gegebenenfalls nochmal eine kurze Narkose. Oder man probiert es halt mit dem Paukenröhrchen, das von alleine rausfällt und hat möglicherweise ein Risiko, dass man nochmal ein Dauerröhrchen irgendwann einlegen muss.
Aber je länger das Röhrchen bleibt, also gerade wenn wir über Dauerröhrchen sprechen, desto höher ist auch das Risiko, dass wenn du das dann wieder entfernst, dass eine Perforation im Trommelfell bleibt. Also es ist auch nicht ganz risikofrei.
Absolut. Also der Eingriff hat Risiken und natürlich, je nachdem, wie lange das liegt, ist das Risiko von residuellen Perforationen größer und ich würde sagen, die meisten sind nach T-Tubes.
Und vielleicht nochmal was Praktisches zum OP. Du hast ja gesagt, bei Kindern machen wir das häufig im Kombi-Eingriff, also AT und Paracentese-Paukendrainage. Das ist natürlich in einer kurzen Narkose. Wenn es jetzt nur um das Röhrchen geht, bei Erwachsenen kann man das auch gut in lokaler Betäubung machen.
Ja, genau. Also ich mache es persönlich meistens nur mit so einem xylogetränkten Watte, also mit dem Lokalanästhetikum in der Watte, das lege ich aufs Trommelfell. Und dann kann man in der Regel eine Paracentese und auch eine Paukenröhrcheneinlage gut machen, wenn man so ein bisschen Übung hat. Manchmal, wenn das sehr stark entzündet ist, das Ohr, das ist ja auch ein Grund, akute Entzündung, die aufs Innenohr übergreift, dann kann es sein, dass das lokale Anästhetikum nicht so gut wirkt und dann muss man manchmal in LA einspritzen. Aber dann gibt es so vagale Reflexe, wenn man da Lokalanästhetika unter die Haut einspritzt und das sollte man dann eher im OP machen. es gibt so kleine Tricks, wie man sehen kann, ob so eine gerade die eingespritzte Lokalanästhesie gut funktioniert. Und das ist, wenn die Patienten sagen, sie haben jetzt ein taubes Gefühl auf der Zunge, das wird dann über die Chorda tympani vermittelt, die hinter dem Trommel verläuft. Und dann weiß man, okay, der spürt da jetzt gar nichts mehr.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, wenn man einspritzt, sollte man darauf achten, wenn man einspritzt, kann auch Schwindel auftreten. Oder wenn der Facialis eben nicht bedeckt ist und man kriegt Lokalanästhetikum ins Mittelohr, dann gibt es auch eine Facialisparese. Das Gute ist, das geht dann auch wieder weg.
Aber da haben schon so ein paar Leute geschwitzt. Wenn gerade in der LA-OP, wir machen ja früher, haben wir viele Ohren in Lokalanästhesie operiert, wenn dann auf einmal das Gesicht hängt, dann sagt man, ach du Scheiße, jetzt habe ich ein Facialis durchgesäbelt.
Ja, und das ist natürlich das Gute, wenn das schon auftritt, wenn man nur in Anführungszeichen eingespritzt hat.
Ja.
Aber jetzt quasi lokale Anästhesie sitzt, egal ob mit Watte oder eingespritzt. Jetzt geht es ums Schneiden und das sollten sich alle merken. Paracentese setzen wir mit dem Sichelmesser idealerweise vorne unten.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Also nicht einfach reinschneiden, sondern nachdenken. Hinten unten ist halt besonders riskant, weil da kann man einfach direkt im Stapes landen und dann kann der Patient ertauben. Und man sollte auch nicht zu tief schneiden, denn es gibt immer wieder diese Patienten mit einem hochstehenden Bulbus vena jugularis. Und da will man jetzt in LA nicht unbedingt reinschneiden.
Und ganz praktisch, wenn man Paukenröhrchen setzt, über was muss man die Patienten bzw. die Eltern aufklären? Hat ja nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile. Man muss mit Wasser aufpassen und Wasser hat ja die schönen, fiesen Pseudomonaden, die wir eben nicht im Ohr haben wollen. Und wenn die Paukenröhrchen rausfallen, dann kann das wieder zuwachsen, das Problem kann wieder von vorne beginnen. Also das Paukenröhrchen ist nicht unbedingt eine rein kausale Lösung, wenn die eustachische Röhre dauerhaft zu schlecht funktioniert.
Also Wasser ist immer so ein Thema. Man kann solche Ohrstöpsel zum Wasserschutz anpassen lassen, aber die sind nicht 100% sicher. Und wenn ich das jetzt für mich beantworten sollte oder müsste, würde ich bei meinen Kindern für ein paar Monate den Schwimmkurs pausieren, denn so einen multiresistenten Pseudomonas, der macht unglaublich Ärger und der kann einen auch viele Jahre begleiten. Wenn das jetzt T-Tubes sind, dann ist das was anderes. Ich meine, man kann die Kinder ja nicht jahrelang davon fernhalten. Und dann würde ich eben dieses kleine Risiko eingehen.
Und problematisch ist es ja bei Kopf-Unterwassertauchen. Beim normalen Haarewaschen passiert ja da in der Regel nichts. Da muss man relativ wenig Angst haben. Man braucht so 20, 30 Zentimeter Wassersäule, dass da über das Röhrchen Wasser ins Mittelohr kommt. Und die kriegt man unter der Dusche eher selten. Aber sehe ich genauso. Das ist eine typische Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Ich habe jetzt ein Kind mit Röhrchen. Was können wir machen, was können wir nicht machen? Und bringen diese extra teuren, angepassten Ohrstopfen was?
Wenn wir jetzt bei typischen Fragen sind. Eine typische Frage ist ja auch oft, ob das Röhrchen nicht ins Mittelohr fallen kann. Oder in welche Richtung entscheidet sich das Röhrchen? Und da ist es tatsächlich so, dass ich mich kaum erinnern kann, dass das Röhrchen mal ins Mittelohr wirklich reingefallen ist. Wenn das da reinfällt, ist das eher iatrogen, also irgendwer hat es da reingeschoben oder das verpeilt oder irgendwie durch eine Verletzung. Aber genau, es war super seltenes.
Und rein theoretisch könnte man das Röhrchen ja auch im Mittelohr belassen, wenn das Trommelfell hinten dran zugewachsen ist.
Genau, also wenn der Patient keine Beschwerden hat, da würde ich jetzt keine Anstalten machen, da eine Tympanoskopie durchzuführen und das zu entfernen. Genau, wenn der Patient keine Beschwerden hat.
Ich hatte ja vorhin das Thema Kausalität angesprochen. Wir haben ja jetzt für die Tubenfunktionsstörung seit ein paar Jahren noch ein bisschen mehr im Köcher. Also wir können nicht nur Paukenröhrchen legen, sondern wir haben auch die Tubendilatation. Und das war ja damals also ein ganz, ganz altes Verfahren, was eine Renaissance erfahren hat, eben durch die modernen Möglichkeiten. Und das ist ja schon, ich würde sagen, ein kleiner Gamechanger gewesen, als es damals wieder aufkam.
Ja, also so würde ich es auch sagen. Wir haben ja nicht nur den Paukenerguss, also da ist es jetzt vielleicht gar nicht so die primäre Indikation. Bei den Belüftungsstörungen haben wir ja noch ganz andere Probleme. Folgeerkrankungen, über die wir noch in den nächsten Folgen sprechen werden. Zum Beispiel ein Adhäsivprozess, also wenn die Pars tensa eingezogen ist, oder auch eine epitympanale Einziehung in der Pars flaccida, die uns auch viele Probleme macht.
Genau, und da nochmal schon wieder der Spoiler. Einziehung, Pars flaccida, Stichwort Cholesteatom, aber sprechen wir irgendwann in der kommenden Folge drüber.
Genau, also hier denke ich, ist die Tubendilatation besonders wichtig, weil wir eben hier auch keine anderen Möglichkeiten zur Verbesserung der Belüftung haben, wie bei den Kindern. Bei den Kindern können wir eine Adenotomie machen und wir warten ein bisschen, ob die Kinder wachsen, und da wird halt die Belüftung häufig besser.
Tubendilatation ist vorzugsweise bei Erwachsenen, würde ich sagen. Die meisten Eingriffe sind bei Erwachsenen, und vielleicht kurz hier an der Stelle das Verfahren erklärt. Also man geht endoskopisch durch die Nase, man sucht das natürliche Ostium der Tube im Nasenrachen, und dann gibt es eben von verschiedenen Herstellern die Möglichkeit, feine Ballons vorzuschieben. Dann wird der Druck drauf gegeben, ordentlich Druck, 8 Bar, und dieser Druck wird für 2 Minuten gehalten, und die Ballons, die man vorschiebt, die kommen im knorpeligen Anteil der eustachischen Röhre zu liegen und dehnen den eben auf.
Genau. Das Ganze war früher, hatte man Sorge. Also auch hier in der Klinik, weiß ich, hatte man ein bisschen Schiss und wollte erstmal beobachten, wie sich das so etabliert, weil im knöchernen Teil der Tube läuft ja die Carotis interna vorbei, und dann, weiß ich, die Altvorderen hier sagten immer, da kann es Carotisblutung geben, das ist gefährlich. Tatsächlich passiert das einfach nicht, und wir machen auch überhaupt keine Bildgebung hier mehr vorher, sondern wir dilatieren einfach.
Ich erinnere mich, als wir angefangen haben damals, jeder Patient mit der Tubendilatation hat ein Felsenbein-CT bekommen, hat geguckt auf aberrante Verläufe der Carotis interna, und es war ein Riesenthema, hat sich herausgestellt, ist überhaupt kein Problem.
Genau, also heute ist eigentlich fast ein ambulantes Verfahren. Ich habe einen Kumpel aus der Schweiz, der macht es auch in Lokalanästhesie, das machen wir jetzt nicht, aber kann in Einzelfällen mal möglich sein. Es ist aber kein Verfahren, mit dem man so eine hundertprozentige Erfolgschance hat. Also ich würde sagen, Pi mal Daumen 50-50, so sage ich es den Patienten. Und man kann auch vorher nicht eindeutig festlegen, wo jetzt eigentlich die Funktionsstörung ist. Es gibt Möglichkeiten, das näherungsweise zu bestimmen, aber so muss man das, glaube ich, auch vorher aufklären. Es ist also auch keine hundertprozentige kausale Lösung. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Systeme. Also hier habe ich, glaube ich, jetzt schon 5 verschiedene ausprobiert. Und das aktuelle System, wir sagen nicht, wer das ist, aber das ist ziemlich gut.
Vielleicht da auch nochmal ein Hinweis, ne? Wenn man eine Tubendilatation plant, man sollte immer gucken, wenn es sonst einen kausalen Grund gibt, also wenn da noch Restadenoide sind, die das Problem sein könnten, dann macht das auch wenig Sinn, jetzt rein die Tube zu dilatieren. Und wenn eine Allergie mit im Raum steht, gerade eine perenniale Allergie, die Hausstaubmilbe ist da der Hauptproblem, dann sollte man die auch auf jeden Fall mit therapieren, weil eine unbehandelte, ganzjährige Allergie ist auch ein Riesenproblem dafür, dass dann die Tubendilatation nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich wünscht.
Genau. Also nicht zu viel versprechen, wie immer. Vielleicht noch Stichwort Kinder. Also es gibt Publikationen, die das schon bei sehr kleinen Kindern einsetzen. Da muss man dazu sagen, wir machen es auch bei Kindern und Jugendlichen, aber für die ganz kleinen Kinder ist es nicht zugelassen. Und das muss man immer mit den Patienten besprechen, denn es ist kein risikofreies Verfahren. Also neben dem, sagen wir, mittleren Erfolgschancen kann es auch Risiken geben, auch welche, an die man gar nicht denkt. Und zwar zum Beispiel eine Perforation vom Pharynx. Also ich kann mich an einen Patienten erinnern, der ist es hier durchgeführt worden, der hat einen Druckausgleich gemacht, einen sehr heftigen, und dann hat er den ganzen Hals aufgepustet, das ging runter bis ins Mediastinum. Und diese Fälle sind aus unterschiedlichen Kliniken beschrieben worden. Also Druckausgleich erst nach ein paar Tagen machen.
Gut, dann haben wir doch für den Einstieg unseres Blocks Mittelohr, glaube ich, schon ein ganz schönes Bouquet aufgemacht. Wir kommen, glaube ich, mit der ersten Folge, wenn ich auf die Uhr gucke, so langsam zum Ende. Im Mittelohr haben wir jetzt als erstes Krankheitsbild besprochen, den Paukenerguss, der eine Schallleitungsschwerhörigkeit macht. Und wir haben darüber gesprochen, dass das häufig bei Kindern durch Adenoide und durch den Winkel der Tube ein Problem sein kann. Wir haben aber auch gesehen, es gibt es bei Erwachsenen. Und wir haben über die Therapie gesprochen, wir haben über Röhrchen gesprochen und wir haben über die kausale Therapie gesprochen, sprich die Adenotomie, aber dann jetzt auch zum Schluss über die Tubendilatation. Und ich glaube, das fasst so den Inhalt unserer Folge ganz gut zusammen.
Ja, vielen Dank. Wie immer tipptopp zusammengefasst.
Ja, dann bleibt mir für heute noch zu sagen, dann war das Folge 32 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.